Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, dass ich dich jetzt anschaue, das kannst du vielleicht spüren. Ja, du spürst meinen Blick und das ist genau das, um das es heute geht. Also nicht nur um meinen Blick auf dich, sondern generell um das Thema Blickkontakt. Und dieser Blickkontakt, der ist ja ein Mittel der Kommunikation, aber hat er auch was Spirituelles? Das werden wir natürlich gleich klären, wir werden gleich mal schauen. So, was kann ein Blickkontakt denn alles auslösen? Warum entziehen sich manche Menschen des Blickkontakts? Und natürlich, welche spirituelle Bedeutung haben denn die Augen und der Blickkontakt? Alles wunderbar. Hier geht's nicht ums Dritte, sondern um die zwei Augen, die wir tatsächlich haben. Diese kleinen Kameras, die wir im Kopf eingebaut haben. Und da werden wir jetzt direkt mal drauf schauen. Und zwar natürlich nicht alleine, denn ich habe ihn dabei, meinen lieben Kollegen in Stuttgart, Alexander Palke. Ich grüße dich.
Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße euch und ich finde es unglaublich, dass man einen Blick auch durch einen Podcast spüren kann. Aber ich hatte gerade den Eindruck, den konnte man spüren. Und ich bin mir sicher, dass es so war, weil wir sitzen ja, für alle, die das sich nicht so richtig vorstellen können, wir sitzen ja tatsächlich nicht direkt nebeneinander. Hin und wieder ist das schon der Fall, weil wir uns ja auch manchmal sehen, aber zum Beispiel heute nicht. Denn der Manuel ist in Berlin. Ich bin in Stuttgart und ja, wir zeichnen das Ganze wunderbar auf, aber das ist schon interessant. Man spürt tatsächlich Blicke, man spürt Energien auch über die Stimme und das ist ein Thema, das wir heute natürlich auch beleuchten, aber vor allem natürlich den Blickkontakt, was er wirklich auch aussagt. Die Augen sind das Fenster zur Seele. So wird es in allen oder in sehr vielen spirituellen Traditionen schon sehr, sehr lange eben auch gelehrt. Und da gucken wir natürlich, was hat das zu bedeuten, wenn zwei Menschen sich begegnen? Warum ist es so bedeutsam, wenn sie sich in die Augen schauen? Es hat natürlich eine erotische Komponente, auf die wir auch zu sprechen kommen, aber es geht natürlich auch darum, dass sich dann im Grunde genommen zwei Seelen ja auch berühren können. Das ist schon sehr, 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 sehr fein, was da alles passiert. Und grundsätzlich, fangen wir mal an von vorne, also zwischenmenschliche Kommunikation, ja, wenn wir die betrachten, da ist der Blickkontakt ganz zentral. Denn da geht es ja nicht nur um ein visuelles Phänomen, dass man sozusagen jemanden in die Augen schaut und dann sagt, oh, der hat aber schöne Augen oder sie, ne, schöne blaue Augen oder sowas. Das natürlich auch, aber es geht ja noch viel tiefer, denn dieser Blick in die Augen, der wirkt auf emotionaler, sozialer und jetzt kommt sogar neurologischer Ebene. Also ihr seht, auch die Wissenschaft ist wieder mit an Bord. Wir gucken natürlich auch da, was da eigentlich Stand der Dinge ist. Und warum ist es bedeutsam? Also einmal, wenn zwei Menschen sich anschauen, dann zeigt das erstmal, ich nehme dich wahr. Das ist auch im Geschäftsleben natürlich von Bedeutung. Auch im Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Ja, ich nehme dich wahr. Ich nehme sie wahr. Das ist etwas, wo sehr, sehr wichtig ist, weil jeder Mensch will erstmal wahrgenommen werden. Das ist auch für den Abschluss eines Geschäftes oder sogar dafür vielleicht eine Zusage zu bekommen sehr wichtig. Also, dass man einen offenen Blickkontakt hat, ja, auch zu dem Chef, der einen da vielleicht dann einstellt, weil der will ja auch wahrgenommen werden. Interessiert der sich wirklich für die Stelle, der Bewerber? Nimmt der mich wahr, auch mit dem, was ich sage, was ich bin? Also das ist ganz wichtig. Es signalisiert auch in Freundschaften natürlich, ich bin bei dir. Ja? Also Blickkontakt signalisiert, dass man dem Gegenüber Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist sehr, sehr wichtig in allen Lebensbereichen, weil dieses Flüchtige, nee, das mag niemand so wirklich. Man will, jeder Mensch will gesehen und wahrgenommen werden. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für jede gelingende Kommunikation, egal ob jetzt partnerschaftlich, beruflich, freundschaftlich oder ja, auch in anderen Dingen, wenn es um eine Klärung zum Beispiel von einem Konflikt geht, ja, wenn er gut geklärt werden will, auch ne, von Parteien, die sich vielleicht streiten, aber auch da, wenn es konstruktiv wird, Blickkontakt, den anderen auch wahrnehmen, ja. Es schafft aber auch Vertrauen und Bindung, ganz wichtig, denn ein längerer, ein offener Blickkontakt, ja, der, und das hat die Psychologie sehr deutlich eben auch herausgefunden, erschafft großes Vertrauen. Menschen, die sich häufiger in die Augen sehen, empfinden auch mehr Nähe zueinander, ja, denn das Hormon Oxytocin, das ist das Bindungshormon, das ja auch bei Berührungen oder auch bei Kuscheln zum Beispiel entsteht, das ist eines, das ja auch die Babys ganz stark dann eben ausschütten, wenn sie zum Beispiel an der Brust der Mutter trinken oder auch überhaupt, wenn sie Berührungen erfahren. Das ist ein sehr wichtiges Hormon, ein Bindungshormon. Aber das wird tatsächlich auch ausgeschüttet, wenn wir jemanden in die Augen schauen. Also wir bauen eine Bindung auf und auch eine, und man sieht, die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen ist wichtig. Immer wichtig, auch im Geschäftsleben eben tatsächlich wichtig. Und dann gibt es die emotionale Spiegelung. Das heißt also, über die Augen können wir ganz besonders gut erkennen, was für Emotionen im anderen vor sich gehen. Also wir erkennen zum Beispiel Freude. Wir erkennen aber auch Traurigkeit, was natürlich nahe liegt auch bei Tränen, wobei es natürlich auch Freudentränen sein können. Sind die Augen gerötet oder sind sie wütend? Spüren wir Angst? Sehen wir Angst im Blick des anderen? Ja, also das heißt, Blickkontakt ermöglicht, emotionale Zustände des Gegenübers zu erfassen und natürlich auch das Gegenüber einzuschätzen. Das ist ganz wichtig. Und es ist wichtig auch für Empathie. Ja, weil wir natürlich, wenn wir jemandem in die Augen schauen, nehmen wir die Gefühle wahr oder können die vielleicht können erkennen, ne, ist er wütend, traurig, ist er fröhlich, ist er ja, vielleicht auch ängstlich. Und in dem Moment entsteht die Fähigkeit der Empathie. Und dass wir uns in ihn hineinfühlen können, ein Stück weit. Ja, und dann ist das Thema natürlich nonverbale Kommunikation und auch Regulierung von Gesprächen. Denn wir können bei Blickkontakt das Gespräch steuern. Und zwar kommt es immer darauf an, wer spricht gerade und wer hört zu. Leider beobachtet man oft, dass Menschen sich nicht zuhören oder nicht ausreden lassen. Schöner ist es natürlich, wenn man einen Blickkontakt hält, dass man auch weiß, okay, jetzt ist der andere dran und dann auch ein Gefühl dafür entwickelt, wann bin ich wieder dran zu sprechen. Ja? Also wenn man wirklich so dieses Vis-à-vis-Gespräch hat. Das ist auch wichtig und man merkt aber auch am Blickkontakt, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel derjenige bin, der spricht, der andere, ist der aufmerksam, hört der zu, nimmt der mich wahr, ist ihm wichtig, was ich sage oder ist er vielleicht schon abgelenkt, ne? Im schlimmsten Fall irgendwie nebenbei schon wieder am Handy oder an der Smartwatch oder sowas, muss ich ja ganz ehrlich sagen, macht mich zum Beispiel verrückt, wenn Menschen durch die Smartwatches abgelenkt werden und ständig, wenn ich mit jemandem spreche und die oder derjenige dann plötzlich auf die Uhr guckt, weil da irgendwas eingeht, eine Nachricht oder irgendwas auf diesem Smartwatch, das wirkt, ich finde so, das unterbricht den Redefluss und dann habe ich immer das Gefühl, derjenige hört mir gar nicht zu. Die meinen das gar nicht böse, weil früher hätte man es als komplette Unhöflichkeit empfunden, dass jemand auf die Uhr guckt, während der andere spricht, ja, weil ich sage, so nach dem Motto, du langweilst mich und ich gucke auf die Uhr, wie spät es ist, aber so ist es ja gar nicht, die kriegen irgendwas da drauf und dann gucken die automatisch und zucken und finde ich zum Beispiel nicht so schön. Bei einem wichtigen Gespräch sollte man Handy, Smartwatch aus meiner Sicht auch dann wirklich ignorieren können oder zumindest oder vielleicht sogar irgendwie ausschalten. Also ich selber mag es nicht, ich mag auch nichts am Arm haben, irgendwie mich stören diese Dinge. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ja, Also ohne Worte, wie gesagt, kann man durch die Augen eben auch Zustimmung, Ablehnung, Langeweile oder eben auch Unsicherheit signalisieren. Und das eben auch unfreiwillig mit neuen Medien. Ja? Kommt irgendeine Nachricht da rein, dann signalisiere ich dem anderen, der gerade was sagen will oder gerade mit dem ich gerade im Gespräch bin, irgendwie auch Ablehnung oder Ablenkung. Und das signalisiert natürlich dem anderen auch, das ist natürlich nicht nur bei der Smartwatch so, es gibt viele Beispiele, aber auch, das verunsichert den Gesprächspartner. Also ne, ich habe das selber bei mir gemerkt, mich verunsichert das dann einfach. Ja, und ich kann es dann nachher analysieren. Ich habe auch schon Leute darauf angesprochen. Es ist einfach so. Es ist in unseren Zeiten, wir müssen auch mit diesen Medien umgehen lernen, gerade wenn wir vernünftig kommunizieren wollen. So, also, ob, wie lange und in welchem Kontext ein Blickkontakt angebracht ist, das hängt stark natürlich auch von der Kultur ab. Das müssen wir natürlich auch bedenken. Also in westlichen Kulturen bei uns hier wird Blickkontakt eben als Zeichen von Aufrichtigkeit und auch Selbstbewusstsein gewertet. Weil wenn jemand dir wirklich auch offen in die Augen schauen kann, wirkt es selbstbewusst. Ja? Es gibt aber andere Kulturen, zum Beispiel viele asiatische oder auch afrikanische Kulturen, da kann ein zu direkter Blickkontakt als unhöflich oder sogar respektlos empfunden werden. Deswegen, wenn ihr in asiatische oder afrikanische Länder reist, ist es ganz gut, das zu wissen. Weil natürlich andere Länder, andere Sitten, hat man schon immer gesagt. Ich habe auch gehört, dass es gibt auch Länder, dass zum Beispiel unhöflich ist, den anderen ausreden zu lassen. Bei uns ist es ja höflich, man sagt, man lässt den anderen ausreden, was ich persönlich ja auch immer bevorzugen würde. Auch wenn man natürlich manchmal das Gefühl hat, mein Gott, man will jetzt da unbedingt was dazu sagen und dann unterbricht man mal jemand, ist mir sicherlich auch schon passiert. Aber letzten Endes gibt es Länder, da ist es ganz normal, dass man den nicht ausreden lässt. Warum? Naja, weil es signalisiert aus denen ihrer Sicht Interesse, dass ich immer gleich auch noch was dazu sage, während der andere noch spricht. Die fühlen dann Interesse und nicht umgekehrt, dass sie sagen, wenn er mich ausreden lässt und nicht dazwischen quatscht, dann ist es wahrscheinlich uninteressant, was ich sage. Die sehen das genau umgekehrt. Also es ist immer spannend, auch wie Kulturen da mit solchen Dingen umgehen, auch gerade beim Blickkontakt. Aber in unserer Kultur, wie gesagt, Selbstbewusstsein wird dadurch ausgestrahlt. So, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und ja, und dann geht es noch um ganz grundlegende Themen, wie zum Beispiel Macht, Dominanz, aber auch Unterwerfung. Also in sozialen Hierarchien, da spielt der Blick ebenfalls eine Rolle. Dominierte Personen halten Blickkontakt oft länger. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, nicht dominierte, sondern dominante Personen halten Blickkontakt oft länger. Und das ist ja auch, wenn wir, da haben gerade im Vorgespräch drüber geredet, Manuel und ich, manchmal gibt es Menschen, die gucken einen an und dann ist schon alles gesagt. Ja, also ein wirklich dominanter Chef zum Beispiel, der würde wahrscheinlich einen Blick reichen und dann weiß der Mitarbeiter sofort. Oder auch vielleicht eine Mutter oder ein Vater gucken ihr Kind an in einer bestimmten Art und Weise und das Kind weiß sofort, was los ist. Brauchst gar nichts sagen. Nonverbale Kommunikation, ja, das ist auch wichtig zu verstehen, dass das manchmal reicht. Ne? Man sagt ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Man könnte genauso gut sagen, ein Blick sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Wird ja auch umgangssprachlich oft gesagt, wenn man sagt, oh, der Blick, guck dir den Blick an oder oh, wieder. Also da weiß man schon, was los ist, ja, mit dem anderen. Da braucht gar nichts mehr sagen. Genau, also wie gesagt, dominante Personen halten Blickkontakt länger. Ein ausweichender Blick kann Unterordnung, Unsicherheit oder auch Schüchternheit signalisieren. Muss es aber nicht. Hier geht es dann wieder um die Einzelfallprüfung. Also, fassen wir nochmal zusammen. Also, wir haben jetzt einiges gehört. Also, sein Blickkontakt ist sehr mächtig, es ist nonverbal und es ist ein Kommunikationsmittel. Ja? Blickkontakt hilft dabei, Beziehungen aufzubauen, Emotionen zu verstehen, auch Empathie zu empfinden oder zu entwickeln, Gespräche zu führen und soziale Signale zu senden. Und es ist immer im Kontext der Situation, Kultur und auch individuellen Persönlichkeit zu betrachten. Und gerade heute in der viel digital kommuniziert wird, also sprich zum Beispiel durch Meetings übers Internet oder auch ja, vielleicht sogar Sprachnachricht, Messenger-Nachricht oder auch natürlich Videotelefonie, da geht es ein bisschen verloren. Ja, und deswegen sagen ja auch viele Menschen, es ist immer noch mal was anderes, sich persönlich zu sehen. Und das ist auch heute noch so, trotz dieser ganzen technischen Mittel, weil gerade so etwas wie Blickkontakt ist wirklich einfach in der realen Begegnung eigentlich nur wirklich möglich. Und und bringt hier gewisse Vorteile. Auch im Hinblick darum, wenn es darum geht, eine Beziehung zu stärken, eine zwischenmenschliche. Und da gehen wir jetzt auf unser Kernthema, auf unser Fachthema. Denn wir sind ja ein spiritueller Podcast und deswegen frage ich dich, lieber Manuel, welche spirituelle Bedeutung haben denn die Augen und der Blickkontakt?
Man sagt ja immer so schön, und das ist ja eben auch schon gesagt, die Augen sind ja der Spiegel der Seele. Und das ist das Schöne daran, wir schauen jemanden in die Augen. Es gibt einen coolen Trick. Also wenn man ein Foto nimmt von jemandem, der lächelt, dann sollte man mal Nase und Mund zuhalten und mal nur auf die Augen achten. Und da merkt man dann sehr schnell, ob diese Person wirklich sich gut fühlt, schlecht fühlt, vielleicht auch depressiv ist. Also man kann das sehr gut an den Augen erkennen, da kann man lächeln, wie man möchte. Aber wenn man das ganze Bild sieht, dann ist man natürlich vom Lächeln irritiert und ja, denkt erstmal, okay, der Person geht es wirklich gut. Aber lachen die Augen wirklich mit? Und was sagen die Augen? Die Augen haben natürlich auch eine gewisse Tiefe. Dem einzigen, dem man nicht lange in die Augen blicken sollte, ist, wenn man irgendwo in der Savanne einem Wolf oder einem Löwen begegnet, weil das ist natürlich direkt so der Auftakt zum Angriff. Also auch wenn man einem unangeleinten Hund begegnet, was ja jetzt hier in Deutschland nicht so oft passiert, aber es gibt ja schon so Fälle, dass Hunde einen bedrohen und sich voreinstellen, dann um Himmels Willen natürlich nicht in die Augen schauen, nicht gucken, wie die Seele des Hundes ist, sondern am besten seitlich wegschauen und ganz langsam rückwärts zurückgehen. Dann kann man, wenn man Glück hat, einem Angriff des Hundes entgehen. Also den Tieren nicht in die Augen schauen, außer man hat sie wirklich lieb und man zeigt denen das. Ja, aber einem fremden Hund kann man das leider manchmal nicht zeigen. Ja, die Augen, das Fenster zur Seele. Das ist auch ein bekannter Spruch, der aus vielen philosophischen und mystischen Traditionen entstammt. Denn wir haben durch die Augen den Zugang zum Innersten des Menschen. Und wir können schauen, wie emotional offen ist er oder wie wahrheitsmäßig diese Person mit uns umgeht. Also die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit eines Menschen kann man auch anhand eines Blickes erkennen. Und wenn wir über Rhetorik reden zum Beispiel, dann gehört zur Rhetorik, und das muss ich auch lernen, nicht nur das Wort, sondern auch wie man steht, wie man sein Gegenüber ansieht oder anblickt und wie man generell auf die Antworten des anderen reagiert und wie man da auch mit den Augen auf der Person haften bleibt. Das ist sehr spannend und ein sogenannter Meinungsführer, also jemand, der eine Meinung wirklich vertreten kann. Da ist die Frage, glauben dem die Menschen das, was er sagt, oder glauben sie es ihm nicht? Und da kommt es auch zu mindestens 50% auf die Nonverbalität an, also auch auf den Blick. Also wie schaut derjenige, wenn er, ja, sagen wir mal, eine Wahrheit, eine eigene Wahrheit verteidigen möchte? So, und genau deswegen ist der Blick so wichtig, auch aus spiritueller Sicht, weil durch den Blick kann man auch eine sogenannte Seelenschau ermöglichen. Und Man ist auch in der Lage, und das sagen nicht nur die Hinduisten, sondern auch die Buddhisten oder die Yogis, das Göttliche in einem Menschen zu erkennen, den göttlichen Funken, und zwar im Auge. Das ist wirklich sehr spannend und das hat man vielleicht bei dem einen oder anderen geistigen Gelehrten gesehen. Also manche Menschen, denen schaut man in die Augen, da merkt man direkt, derjenige ist sehr stark mit oben verbunden. Und wenn wir jetzt in Indien wären, da gibt es ja das Konzept des Darshan, also des Sehen und des Gesehenwerden durch eine Gottheit oder durch einen spirituellen Lehrer. Und der Blick allein kann dort Segen, Erkenntnis oder Heilung vermitteln. Ja, wo ich gerade darüber rede, ich war mal in München auf der Esoterikmesse und da habe ich einen Mann kennengelernt, einen Kroaten, wenn jetzt die eine oder andere sagen, ach ja, du meinst den, ja genau, den meine ich, und zwar, ich glaube, der Name wird Brazo ausgesprochen, der Mann, der mit seinem, also es wird gesagt, er könne mit seinem Blick heilen. Und ich muss diese Situation kurz erklären. Das war im ersten Stock. Ich weiß das noch wie heute. Und da war ein Rollstuhlfahrer. Du kennst, glaube ich, die Geschichte schon. Deswegen lachst du schon.
Nee, bis jetzt noch nicht. Ich kenne sie eben noch nicht. Ich lache gerade, weil du das schon so humorvoll einleitest. Ich bin gespannt. Ich kenne sie echt nicht.
Also eigentlich ist es eher traurig als humorvoll, aber es hat einen gewissen Humor mit drin. Da war ein Rollstuhlfahrer und da gab es keinen Lift. Und dann haben mich zwei Leute, habe ich dann gesehen, die brauchen Hilfe, haben mich gebeten, mitzuhelfen. Dann haben wir den Rollstuhl, die Wendeltreppe da hochgetragen. Dann habe ich mir gesagt, so, den Rollstuhl musst du ja zum Glück nicht mehr runtertragen. Weil wenn Brazo den jetzt anguckt, dann wird er ja aufstehen und laufen können. Ja, oh. Dem war nicht so. Ich durfte den Rollstuhl wieder runter.
Oh Gott.
Aber ich hatte keine Rückenschmerzen danach. Das muss ich dazu sagen. Also vielleicht hat Brazo mich geheilt und nicht den armen Rollstuhlfahrer. Also das sind so Situationen, sorry. Also dieser Mensch, wenn er jetzt zuhören solle, der möge es mir bitte verzeihen. Ich mache mich nicht über diesen Menschen lustig, mache mich auch nicht über Brazo lustig, aber solche Situationen, wo Menschen behaupten, sie können durch Blicke heilen, ich glaube daran, dass das funktioniert, aber ich glaube, dass es nicht jeder kann. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht durch die Überzeugung, dass du jetzt durch den Blick geheilt wirst, bei dir etwas ausgelöst wird, dass das Immunsystem sich stärkt, dass vielleicht auch...
Ja, ich glaube es auch.
Ich glaube, das kann passieren. Ich habe auch von Wunderheilern in Brasilien gehört. Ich bin davon überzeugt, dass die wirklich eine Top-Arbeit machen, dass aber auch ein Teil der Heilung dadurch kommt, dass die Menschen wirklich ganz fest daran glauben. Denkst du auch wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass... dass das wirklich, dass es eine Glaubenssache ist und vielleicht kann er auch wirklich helfen in bestimmten Situationen, ja, oder auf den Weg der Heilung auch bringen. Vielleicht ist er, aber na, dass man dann gleich aus dem Rollstuhl aufsteht, ist vielleicht dann auch nicht unbedingt immer der Fall. Aber ja, also man weiß es nicht genau, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, bin sicher, dass es Menschen gibt, die es können. Ich habe selber auch schon mal, in diesem Podcast erzählt, jemanden erlebt, der nicht mit Blicken geheilt, aber mit Handauflegen was gemacht hat, wo es mir wirklich bedeutend besser danach ging, wo ich gemerkt habe, dass da ist wirklich eine Energie. Ne, da war ich jugendlich und das hat geholfen. Also es ist, man kann da wirklich interessante Dinge erfahren und solange man immer noch auch die Schulmedizin mit einbezieht und wenn man wirklich was ganz Ernsthaftes hat, trotzdem zum Arzt geht, finde ich das auch vollkommen in Ordnung und legitim. Ja.
Du sagst es gerade genau. Das ist immer wichtig, dass man also nicht nur durch den Blick sich alleine heilen lässt, sondern auch immer ärztlichen Rat mit hineinbringt, denn wir kennen so viele Geschichten, wo durch spirituelle Heilung alleine sehr vieles schiefgelaufen ist bei Menschen und das wollen wir natürlich nicht, dass dir mal irgendwann so ein Schicksal widerfährt. Das wollen wir vermeiden. Ja, der spirituelle Blickkontakt, also etwa zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Liebenden oder auch in der Meditation kann ein Mittel zur Präsenz sein, und zwar zur heiligen Präsenz und zur Achtsamkeit. Was also bedeutet, dass man sich im Hier und Jetzt befindet, ohne dass man abgelenkt wird. Dass man den anderen wirklich sieht, ohne zu beurteilen. Und dass man einen Raum von Bewusstheit und Stille betritt. Und das ist sehr interessant. Also wenn man jemanden wirklich lange in die Augen schaut, und ich habe auch mal solche, sagen wir mal, Tests mit Menschen gemacht oder wo das mal gemacht wurde. Es ist sehr spannend. Man sieht auf einmal, es geht vielleicht nicht jedem so, aber man sieht auf einmal einen anderen Menschen vor sich. Weiß nicht, du lieber Alex, ob du sowas schon mal gemacht hast, jemanden lange in die Augen gucken, nur in die Augen, und dann irgendwie festgestellt, dass man irgendwie jemand anderen erkennt. Vielleicht die Seele dahinter.
Das kann ich bestätigen. Also das ist ja genau das. Also wenn wir das wirklich machen, dass wir den anderen wirklich erfassen. Es ist ja so, dass wir oft den anderen Menschen sehen als das, was wir auch in ihm sehen. Also das heißt, wir projizieren unser eigenes Bild, das wir von diesem Menschen haben, auf ihn. Und wir gucken, wenn wir in die Augen schauen oder auch überhaupt im persönlichen Kontakt, nochmal anders auf ihn und sehen plötzlich einen anderen Menschen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Oder auch wenn man jemanden vielleicht nur oberflächlich kann, ich glaube, das hat vielleicht jeder schon mal ein bisschen erlebt. Ja, dass, wenn man jemanden oberflächlich kannte, man hat bisher immer nur Bilder gesehen oder in dem Vorbeigehen und hatte so irgendwie so ein gewisses Bild von dem. Und dann fängt man an, sich mit diesem Menschen irgendwann mal zu unterhalten und dem in die Augen zu schauen und sieht plötzlich tatsächlich jemand anderen, als man immer nur gesehen hat, weil man immer nur so ein bestimmtes Bild hatte. Ist dir das auch schon mal so gegangen?
Ja. Jemanden, Manuel? Total. Ja, auch also schon. Total oft. Ja. Das ist ja wirklich so, man steckt die Leute gerne in Schubladen. Und es ist ja auch ein automatisierter Prozess. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, die sind aber böse, stecken Menschen in Schubladen. Das ist ja automatisiert, das ist ja normal.
Jeder,
also
ne? Irgendwie so, ja.
Jeder ist dazu gezwungen, sozusagen das zu machen, weil sonst wird man ja verrückt, sonst kann man ja in seinem Leben nicht mehr klarkommen. Aber wenn man dann diesen Menschen länger beobachtet, also es gibt ja auch Menschen, die aufgrund von nicht vorhandenem Selbstbewusstsein oder aus Schutzgründen sich anders verkaufen, arrogant sind, vielleicht auch unverschämt sind, dann wirft man einen Blick in die Seele des Menschen und merkt einfach, also wie hat das Paul Meek immer so schön gesagt, egal wie böse ein Mensch mit dir umgegangen ist, wenn du wirklich inneren Frieden haben möchtest, dann stell dir vor, wie diese Person als Baby von der Mutter festgehalten wurde. Und jeder war mal dieses kleine Baby, was mal von der Mutter geliebt wurde. Und ich glaube, das hilft uns allen. Und der Blick in die Augen, also man sagt ja immer, das glaube ich auch, es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur böse Taten von Menschen. Da möge mir der eine oder andere wahrscheinlich auch widersprechen. Es gibt Menschen, die sehr viel Böses gemacht haben. Ja, aber ich glaube, selbst einem ganz bösen Menschen, wenn man dem tief in die Augen schaut, da gibt es wahrscheinlich schon noch irgendwo eine Ecke, wo man sagt, okay, da ist noch so ein bisschen Hausverstand übrig geblieben, dass das doch eigentlich ein Mensch ist und nicht nur ein, ja, Terrorist, Diktator oder sonst was. Aber ich habe noch nie so jemanden, der böse, so böse war, in die Augen geguckt. Das muss ich dazu sagen. Also ich kann das nicht beurteilen.
Ja, also das ist immer ganz spannend. Da gibt es ja auch Podcasts, wo Menschen, also gerade eben auch Psychologen oder auch, glaube auch Journalisten zum Teil, einfach mal so richtige Schwerverbrecher im Gefängnis besuchen, die fürchterliche Taten besucht haben und sich mit denen unterhalten. Da kann man auch fündig werden, wenn das interessiert. Ich habe auch schon mal den einen oder anderen Podcast gehört, wie die, was sie für einen Eindruck von diesen Menschen hatten.
Ja. Ja. Und das Spannendste ist immer wieder Jack Unterweger. Also da sind die ganzen Interviews veröffentlicht worden auf YouTube. Ja. Sehr spannender Mensch, aber auch ein sehr böser Mensch, muss man dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
So, aber kommen wir von bösen Menschen zur Heilung jetzt nochmal schnell. Und zwar der Blick ist ja ein Kanal für Energie und Bewusstsein. Und das geht natürlich auch bei die Augen. Also man hat schon die Möglichkeit, heilend auf jemanden einzuwirken, auch vielleicht schützend oder im Gegensatz auch durchdringend zu sein. Und man kann natürlich auch so Sachen wie Liebe, Mitgefühl oder auch ein spirituelles Erwachen auf den anderen übertragen. Und im mystischen Christentum, im Sufismus, aber auch in vielen anderen esoterischen Strömungen wird auch von dem inneren Auge oder von dem dritten Auge gesprochen. Sprechen wir doch mal über das dritte Auge, das ja ein Symbol ist für Intuition, Erleuchtung und auch Wahrnehmung jenseits des Sichtbaren. Also da geht es um den dritten Blick. Und dieses Auge, das wird erfasst mit dem Herzen oder mit dem Geist. Doch, das ist jetzt interessant, die äußeren Augen, die wir haben, die gelten oft als Brücke zu diesem inneren Blick. Also wir können sagen, die Augen sind da für uns zusammengefasst Kanäle für Bewusstsein, Wahrheit, aber auch für die göttliche Verbindung. Und der Blickkontakt, der kann praktisch die Seelen miteinander sprechen lassen und da sieht man halt alles das, was über das Sichtbare hinausgeht. Also sehr tiefgreifend, was da passiert. So, mein lieber Alex, jetzt frage ich dich aber mal wieder, wie kann ich denn, und das fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, wie kann ich denn den Blickkontakt halten und in welchen Situationen ist das denn besonders angebracht?
Ja, also das ist schon eine Sache, die man tatsächlich üben kann. Das wird auch in Flirtschulen wird das zum Teil regelrecht geübt und es ist sogar so, dass es auch YouTube-Videos gibt, wo es nur darum geht, den Blickkontakt zu üben. Also da findet man Videos, die zum Beispiel einfach eine Frau oder einen Mann zeigen, die also quasi simuliert einem in die Augen schauen, man soll dann sozusagen das üben bei YouTube. Nun ist das ja kein echter Mensch, den man dann da in irgendeiner Weise in die Augen schaut, da kann man sagen, er ist ja nein, es geht aber darum, dass das Gehirn trotzdem drauf programmiert wird in so einem Moment. Und das ist natürlich insofern richtig, weil man neue neuronale Verbindungen schafft, dem das schwerfällt, Blickkontakt zu halten. Und wenn man das sozusagen anhand von YouTube-Videos beispielsweise übt, dann ist das natürlich auch etwas, was dann nach 4 Wochen roundabout so ins Gehirn übergegangen ist, dass man das dann quasi automatisch, wenn man einen echten Menschen vor sich sieht, auch so macht, dass man aber diesen Blickkontakt halten kann, weil das Gehirn sich umprogrammiert hat. Also eine ganz spannende Geschichte, die unterstützend sein kann. Aber natürlich ist es wichtig, es auch parallel, ne, auch im realen Leben zu üben. Da gibt es ein paar ganz interessante Tipps. Zum Beispiel, naja, gut, schau deinem Gegenüber in die Augen, so fängt es mal an. Aber nicht wie bei einem Wettkampf. Lass den Blick weich und interessiert zu wirken. Weich und interessiert. Ja, wie macht man das? Ja, einfach locker, weil natürlich, was natürlich nie gut ist. wenn man, also beispielsweise beim Flirten jetzt, ja, wenn man die andere Person anstarrt, ja, so nach dem Motto, ich versuche jetzt mal Blickkontakt zu üben und dann starre ich, das könnte leicht verstörend auf die andere Person wirken und auch unangenehm sein. Also ne, diese starre Blicke. Also deswegen so ein, das ist die Kunst tatsächlich, aber es geht. Weich und interessiert zu schauen. Und deswegen, damit das kein starrer Blick ist, es ist völlig okay, zwischendurch mal kurz wegzuschauen. Weil das wirkt natürlicher und entlastender, wie wenn du jetzt ganz die Person, egal ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, aber die Person, die du da interessant findest, richtig anstarrst, ja, machen viele am Anfang falsch, ist auch kein Weltuntergang, die Blickkontakt üben, dass sie dann in so einen starren Blick entwickeln. Deswegen, also natürlich heißt, man guckt mal kurz ein bisschen weg, ein bisschen verspielt und guckt dann wieder hin und lächelt, aber vielleicht sogar ein bisschen dabei. Ja, das kommt gut und die meisten Menschen verlieren einfach auch die Angst, wenn sie ein Lächeln sehen und dann hat man auch gute Chancen, dass die andere Person auch vielleicht zurücklächelt. Auch mit den Augen, nicht nur mit dem Mund. Dann gibt es das sogenannte Dreiecksprinzip, das man nutzen kann. Also wechsle sanft, ne, zwischen dem linken Auge und dem rechten Auge. Das ist auch eine spannende Übung. Also jemand sitzt oder steht dir gegenüber und dann schaust du mal ins linke und mal ins rechte. Und dann entsteht so eine Balance. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man dann auch nicht so starrt. Ja? Dann ist automatisch so ein bisschen Bewegung im Augenspiel. Und du kannst aber sogar noch das Spiel erweitern. Du schaust ein bisschen, mal machst ins linke Auge, schaust ins rechte Auge, dann auf den Mund und dann an die Nasenwurzel des Gegenübers. Also dann ist der, ne, dann ist der Blick lebendig und verspielt und nicht irgendwie starr. Und so entsteht ein ganz entspannter, ein gleichmäßiger Blickkontakt, der sich vor allem auch für das Gegenüber nicht unangenehm fokussiert anfühlt, weil die meisten Menschen, wenn sie angestarrt werden und fühlen sich beobachtet oder fühlen sich kontrolliert und unbehagen, das ist ganz, ganz normal. Das ist ja auch, na, wenn jemand zum Beispiel auf die Bühne geht und dann man weiß, es gucken mich alle an, ja, das ist für viele Menschen unangenehm. Und wenn man so das Gefühl hat, man wird so beobachtet und andere sehen vielleicht auch Fehler oder Schwächen oder so, wenn sie einen alle so fixieren. Und so ist es auch, wenn man eine einzelne Person einen fixiert, das kann sehr schnell zur Verunsicherung führen. Deswegen ist dieses Spiel, das finde ich ganz interessant, dieses Dreiecksprinzip, linkes Auge, rechtes Auge, Mund, Nasenwurzel, das sind sogar vier, ja, kann man so sagen. Also Dreiecksprinzip, ja, könnte man sagen. Aber dann ist es einfach so ein bisschen lockerer. Und ich finde das auch, das empfinde ich, also wenn ich mich so reinversetze, also das kann jetzt auch bei Geschäftspartnern sein, ja, wenn die mich nicht so anstarren, sondern der Blick ein bisschen lockerer ist, ist es einfach angenehmer. Man ist in einer besseren Gesprächsatmosphäre zum Beispiel. Und trotzdem hat man das Gefühl, der andere ist aufmerksam und guckt nicht irgendwo an die Decke oder irgendwo so ganz woanders hin aufs Handy oder sonst irgendwas. So, genau. Dann der dritte Punkt, Atem und Körpersprache entspannen. Also wenn du tief atmest, über den Bauch am besten, und locker stehst oder sitzt, dann fällt auch der Blickkontakt leichter. Also vermeide angespannte Mimik oder auch zusammengekniffene Augen, weil das kann beim Gegenüber wieder so ein unbewusstes Gefühl von Distanz erzeugen. Man kann auch eine Spiegelung nutzen. Menschen neigen dazu, sich gegenseitig zu spiegeln. Das ist eigentlich auch so eine ganz normale Situation. Man möchte den anderen vielleicht auch gefallen und spiegelt ihn dann. Also wenn dein Gegenüber Blickkontakt hält, dann kannst du das spiegeln, um Verbindung aufzubauen. Und wenn du selber Blickkontakt gibst, hilft das oft auch dem anderen, sich sicher zu fühlen. Ja, ist auch gut. Und wichtig auch, wie bei allem, übe in kleinen Schritten. Also sich nicht überfordern, jetzt nicht gleich auf den Traummann da draußen zugehen und den gleich versuchen anzuschauen, in die Augen zu schauen. Wenn du gerade anfängst, am besten erstmal mit vertrauten Personen üben. Also sprich mit der besten Freundin, dem besten Freund, Familienmitgliedern. Das ist wirklich gut, da kannst du es mal üben. Und dann kannst du dir sagen, okay, und beim nächsten Mal, wenn ich jetzt die Person sehe, der ich jetzt gerne mal etwas mehr in die Augen schauen würde, dann habe ich es schon mal geübt und weiß, wie es geht. Und habe es schon mal praktisch geübt. Also übe im vertrauten Umfeld, wie mit allem. Wir fangen immer mal mit allem im Leben klein an. Übe in Gesprächen, im Café oder auch beim Smalltalk mal mit einem Lächeln. Das ist auch wichtig. Also wenn man nie lächelt, ich glaube, das ist verunsichert andere Personen immer. Also Lächeln ist wirklich etwas Entwaffnendes. In Meditationen kann man das auch machen. Da kannst du auch das gezielt üben, dass du es also visuell durchlebst schon mal. Ja, also auch, ne, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Videos, wo man das üben kann. Eine Möglichkeit, andere Möglichkeit, besser noch Freunde, Familie, Verwandte und natürlich auch meditativ, dass man einfach sein Gehirn darauf ausrichtet und das dann irgendwann ganz normal wird. Weil alles, was wir mal so 3-4 Wochen lang gemacht haben, es geht in einen Automatismus langsam über. Es gibt ja so die 28-Tage-Regel, ne? Wenn man sich irgendwas vornimmt im Leben. Und wenn wir die mal durch haben, die 28 Tage plus minus natürlich, das ist nur so eine Roundabout-Zahl, aber dann machen wir das automatisch. Und so können wir uns immer schön, schöne Dinge angewöhnen, die wir im Leben haben wollen. Das ist eine tolle Sache. Also, jetzt nochmal. Wann ist Blickkontakt besonders sinnvoll? Also beim Kennenlernen. Ja, also nach dem, also beim Date, natürlich, ist klar. Oder auch überhaupt. Du lernst jemanden kennen. Einfach jetzt, ohne ein Date zu haben, einfach vielleicht auf einer Veranstaltung oder zufällig im Zug, sonst irgendwo. Warum ist Blickkontakt wichtig? Klar, es signalisiert immer Interesse. Also nicht nur beim Flirten. Es ist grundlegend jetzt erstmal, es signalisiert Interesse an der anderen Person. Und das ist für jede Kommunikation entscheidend, dass das Gegenüber das Gefühl hat, das ist Interesse an mir oder an dem, was ich sage oder auch nicht sage, aber es ist Interesse an der Person erstmal da. Und das erfordert Offenheit, aber es bringt auch Respekt. Fördert auch Vertrauen, ja, auch wenn Menschen sich vielleicht noch nicht so kennen, lernen sich kennen. Durch Blickkontakt lernen sie sich schneller kennen und es fördert wirklich Vertrauen und reduziert Unsicherheit. Und Unsicherheit ist immer im Spiel, wenn wir Menschen noch nicht kennen. Ja? In der Regel. Ja? Also, das ist ein normaler Vorgang. Also in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, ja, da habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, oder auch bei Verhandlungen, ja, oder auch wenn es darum geht, Deals zu machen, so wie Trump, ja, das ganz gerne tut, zeigt das einfach Selbstbewusstsein und Präsenz. Das ist ganz wichtig und Selbstbewusstsein in Verhandlungen ist auch wichtig im Geschäftsleben. Warum? Ja klar, weil man will ja einen Vorteil. Ja, selbst wenn ich einen privaten Auto verkaufe und da geht es jetzt darum, den Preis zu falschen, dass der andere den Preis drücken will und ich weiß aber ganz genau, was ich für das Auto haben will und sage, unter den Preis gehe ich nicht, so, dann wird Blickkontakt auch ein Selbstbewusstsein und eine Präsenz ausdrücken, dass der andere weiß, okay, ich kann mit dem jetzt nicht, wahrscheinlich jetzt an dem Punkt nicht mehr weiter. Der Preis ist es jetzt, entweder ich zahle den jetzt oder ich kann das Auto halt nicht mitnehmen. Beispiel nur, ja. Und so ist es in ganz vielen Situationen auch im Geschäftsleben bei Verhandlungen. Also, Glaubwürdigkeit und Fokus ist hiermit auch angesprochen. So, und jetzt in persönlichen Beziehungen auch zu Menschen, mit denen wir schon eine Beziehung haben. Jetzt überleg doch mal das, du hast einen Partner, Partnerin, Nähe und Intimität wird geschaffen. Schaut euch mal wieder richtig in die Augen, ja, um den anderen zu sehen, zu verstehen, und vor allem, jetzt gehen wir spirituell nochmal rein, es ist eine Verbindung eurer Seelen, die sich dadurch stärkt. Schaut euch in die Augen, seht euch, wie ihr seid, auch wenn ihr euch schon 30 Jahre kennt, 40 Jahre, das vertieft euch. Vielleicht seht ihr nochmal was anderes im anderen und im Übrigen auch, um sich gegenseitig zu verstehen. Weil, klar, Konflikte gibt es in jeder Beziehung, jeder Ehe. Und da kann man auch mal den anderen nochmal vielleicht tiefer verstehen. Das ist kein Witz. Also ich würde das, ist auch immer so gefährlich, wenn man sagt, in langjährigen Beziehungen, da brauchen wir sowas nicht mehr. Wir kennen uns ja schon. Aber das sind auch dann Entfremdungen, die dann stattfinden. Also schaut eurem Gegenüber, schaut euch mal wieder richtig in die Augen. So, genau, weil es fördert echtes Zuhören und Verstehen. Und Zuhören ja nicht nur mit den Ohren dann, sondern eben auch mit den Augen. Warum kann man mit den Augen zuhören? Naja, das ist jetzt natürlich metaphorisch gemeint, aber es geht um Wahrnehmung mit allen Sinnen. Also, dass wir nicht nur hören, sondern eben auch sehen. Beim aktiven Zuhören, wenn du jemandem zuhörst und Blickkontakt hältst, dann fühlt sich die Person gesehen und ernst genommen. Immer wieder wichtig. In Konfliktsituationen, da ist es maßvoll einzusetzen, also ein ruhiger, offener Blick kann natürlich deeskalierend wirken, aber auch hier, wenn Konflikte sind, sollte man einen starren oder dominanten Blick vermeiden, denn das kann aggressiv werden, ja, aggressiv wirken, deswegen ja auch diese, gibt es auch diese Witzreihe, was guckst du, ja, was guckst du? Also da entstehen auch Aggressionen, ja, wenn einer blöd guckt oder sich vom anderen angestarrt fühlt, kann auch Aggression, kann Gewalt draus entstehen. Das ist also, da sieht man, also Blickkontakt, das ist ein Kommunikationsmittel auf der ganzen Palette der Emotionen. Von Aggression und Gewalt bis hin zu Liebe, Zärtlichkeit, Erotik, alles. Also das ist schon, da sieht man mal ein unglaublich mächtiges Werkzeug, dieser Blickkontakt. So, und jetzt kommt's. Also beim Halten von Vorträgen oder Präsentationen, ich habe vorhin ja schon gesagt, das ist für Menschen oft unangenehm, vor einer Gruppe, also kann auf einer Bühne sein, aber es kann auch vor einer Gruppe sein, zu sprechen, einen Vortrag zu halten, eine Präsentation, ein Referat. Und jetzt kommt's. Blickkontakt mit dem Publikum zeigt, ich spreche mit euch und nicht vor euch. Das ist auch ganz wichtig. Manuel, du wirst das bestimmt wissen. Bist ja auch in der Rhetorik sehr, sehr gebildet. Wie ist das? Ist das für euch ein Thema gewesen, dass man auch mit den Leuten, also dass man die auch anschaut, dass man denen das Gefühl gibt, ich rede mit euch und nicht vor euch, um da so eine Barriere abzubauen?
Absolut, absolut. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht, also die Menschen ansieht. Das wird auch geprobt und geübt, dass man dazu in der Lage ist. Jetzt hat man manchmal die Situation, dass man so einen hellen Scheinwerfer hat, der einem ins Gesicht scheint und man das Publikum nicht sieht. Aber trotzdem muss man in der Lage sein, das Publikum also visuell oder sagen wir mal virtuell dann anzuschauen, dass die Leute sich auch in einer gewissen Art und Weise beobachtet fühlen, dass sie mitgerissen werden, gerade beim Storytelling, unglaublich wichtig, ja, absolut.
Okay, ich hätte das wahrscheinlich, also ich als Laie insofern, dass ich eigentlich na, zum heutigen Zeitpunkt, das wir zeichnen hier auf im Juli 2025, quasi ja keine Vorträge halte vor Menschen. Also da habe ich es dann schon vor Menschen, ja. Das ist, man denkt, ich wahrscheinlich hätte dann vor denen irgendwas erzählt, aber das ist eigentlich ganz interessant, dieser Ansatz zu sagen, nee, ich spreche mit euch, ja. Dass man die auch wirklich anschaut und ja, das ist ein wichtiges Thema. Was also generell beim Thema Blickkontakt, aber generell natürlich auch beim Thema, wenn wir schon dabei sind, Vorträge, wie auch immer. Was kann ich tun, wenn ich schüchtern bin? Gibt es da irgendwelche Tipps?
Oh ja, da gibt es ganz viele Tipps. Also das betrifft mich ja sehr. Also ich bin ein äußerst schüchterner Mensch. Und
was man gar nicht vermuten würde übrigens.
Ja, ne? Alles Übung. Alles Übung. Das ist alles Fake bei mir. Ja. Ja.
Man denkt immer, das ist, du bist so eine Rampensau, ne? So kommt
das
immer.
Das könnte man ja denken. Nee, die Tiefe meiner Seele bin ich eine sehr schüchterne und eigentlich auch eine eher introvertierte Person. Ich habe aber, das muss man dazu sagen, sehr viel an mir gearbeitet, um so ein bisschen das zu entwickeln, dass ich anders bei den Leuten ankomme, weil ich gemerkt habe, dass Schüchternheit auch oft damit gleichgesetzt wird, dass die Person keine Bedürfnisse hat, dass man also diese Person auch nicht ernst nimmt. Und das ist ganz wichtig, dass man vielleicht als schüchterne Person so ein bisschen daran arbeitet. Also Schüchternheit generell ist schon mal überhaupt nicht verkehrt. Also schüchterne Menschen sind meistens die hochsensiblen Menschen, die auch sehr viel Tiefe in anderen Menschen erkennen können, die sehr empathisch sind, die sehr aufmerksam sind. Also das ist, wenn man schüchtern ist, eigentlich schon mal sehr gut, weil ein schüchterner Geist, der beobachtet, der saugt alles auf wie ein Schwamm, ohne selbst ja sich zu zeigen. Das ist eine sehr intelligente Methode, also ein guter, ein guter Verhörer, der Leute verhört, ist jemand, der sich einfach ganz ruhig dahinsetzt und hört, was du zu erzählen hast, der dann auch eher schüchtern rüberkommt, aber dann halt von allem Notiz nimmt und am Ende wirst du dich dann wundern, wenn du vor Gericht stehst, was du dem alles erzählt hast. Deswegen muss man immer aufpassen bei schüchternen Menschen. So, aber jetzt kommen wir ja dazu, dass wir das ein bisschen lösen wollen. Also wenn du schüchtern dich fühlst in Menschenmassen oder dass du dich einfach mal in der U-Bahn nicht traust, die nächste Station anzusagen, falls da mal der Lautsprecher ausfällt, dann helfen wir dir natürlich jetzt hier an dieser Stelle weiter. Schüchternheit an allererster Stelle. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das erstmal anerkennst, dass du schüchtern bist. Und Schüchternheit heißt nicht, dass du unsicher bist. Das wird oft verwechselt. Deswegen also Schüchternheit annehmen. Es ist eine ganz natürliche Zurückhaltung. Es ist auch ein Wunsch nach Sicherheit. Und, was ich eben schon sagte, du nimmst die Umgebung halt in einer gewissen Tiefe nah. Also nimmst die wahr, so wollte ich das sagen. Deswegen, also beginn nicht das irgendwie zu verurteilen, sondern erkenne das an. Schüchternheit ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Und die positiven Seiten sind halt deine Beobachtungsgabe, deine Empathie und auch dein Feingefühl. Und man sagt auch, schüchterne Menschen, die diese Gaben haben, die kommen auch im Berufsleben in der Nachhaltigkeit besser an. Ja, man wird jetzt sagen, ja, aber ich habe eine Kollegin, die ist immer ganz laut und ganz forsch und die hat jetzt eine höhere Position bekommen. Ja, aber, ich sage immer aber, am Ende ist die Frage, wer bleibt da als letztes in diesem Betrieb? Und ich kann mir vorstellen, dass diese forsche Kollegin irgendwann auch da vielleicht mit Rückschritten zu kämpfen haben wird. Also mach dich da nicht kleiner als du bist, sondern mache kleine Schritte und wachse, aber in deinem Tempo. Also wenn du extrovertierter werden möchtest, ja, dann beginne einfach mal beim Begrüßen mit einem kleinen Lächeln. Das wird dir keiner verwehren. Dann sag einfach mal ein freundliches Hallo im Alltag. Kommt natürlich jetzt drauf an, wo. Wenn du das hier in Berlin machst, dann fremden Menschen, wenn Leute dich komisch anschauen. Aber wenn du im Wald spazieren gehst, im Wald hat es noch keinem Menschen geschadet, dass man einfach Hallo sagt. Also in vielen Gegenden macht man das sowieso beim Wandern, aber vielleicht, wenn du in einer größeren Stadt lebst und da in den Wald gehst, mach's einfach mal, es tut dir nicht weh. Und wenn du Blickkontakt mit Menschen schon manchmal hältst, aber gerne den Blick auch wieder abschwenkst, dann nimm dir mal vor, den Blick so circa 1 bis 2 Sekunden länger zu halten als sonst. So, und du kannst zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal im Supermarkt die Situation, du gehst an der Kasse bezahlen, du gehst nicht an eine der Expresskassen, wo du selber deine Produkte einscannst, sondern du gehst bewusst zum Kassierer oder zur Kassiererin und begrüßt denjenigen mit einem freundlichen Lächeln und blickst denjenigen auch an. Ich weiß, dass der Supermarktkassierer in einem Tunnel die ganzen Produkte scannt und dich gar nicht so richtig wahrnimmt, aber du wirst eins merken, wenn du denjenigen bewusst anschaust, dann kommt auch der Kassierer aus seiner Trance heraus. Das ist einfach so, es ist ein kleiner Trick. Ein anderer Trick wäre, einfach irgendeine Frage zu stellen. Eine Frage zu stellen, wie lange haben Sie denn heute Abend hier geöffnet? Bis um wie viel Uhr? Also das sind so Sachen, die helfen einem so ein bisschen in die Interaktion zu kommen. Du wirst sehen, es reißt dir keiner den Kopf ab. Wenn dir jemand den Kopf abreißt, dann hat die Person selbst ein Problem mit sich selber. So, jetzt überleg mal, warum bist du schüchtern? Also was löst das aus? Also welche Gedanken sind da in dir drin? Da gibt es einmal den Gedanken, dass man sich sagt, ich wirke komisch. Oder was, wenn ich was Falsches sage? Oder die anderen sind sowieso alle viel selbstsicherer. Und dann frage dich mal ganz bewusst, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Ganz im Ernst. Oder was würde ich gerne einer guten Freundin in dieser Situation raten? Das ist mein Lieblingsspruch, aber der ist absolut richtig. Und kann ich auch einfach mal neugierig statt perfekt sein? Also einfach auch mal bewusst in Fettnäpfchen treten. Das kann passieren, aber da reißt dir auch keiner den Kopf ab. Und da komme ich wieder zu meiner Lieblingssituation, als ich bei Tony Robbins in London war. Ich weiß, viele kennen das schon, aber ich sag's trotzdem. Ja, da hat er manchmal Leute aus dem Publikum drangenommen, wenn die irgendwelche Probleme hatten, diese Menschen. So, da war ein Mann, der hat gesagt, ja, ich bin sehr schüchtern. Hat Tony gefragt, ja, warum? Hatte gesagt, ja, ich habe Angst vor Zurückweisung. Und dann kam der Schlüsselmoment auch für mich in dem Moment, weil ich dachte so, oh, die Frage hättest du genauso gut stellen können. Und dann hat Tony gesagt, so, jetzt mal bitte hier ganz ehrlich sein. Und da waren Ärzte, da waren Psychologen, da waren wirklich ganz hochkarätige Menschen mit dabei. Und Tony sagte, jetzt mal ganz ehrlich an alle, jeder, der Angst vor Zurückweisung hat, bitte jetzt einmal die Hand heben. Ja, und du ahnst es schon. Ich war nicht der Einzige, der die Hand gehoben hat. Es waren circa 90% der Menschen, die dort ihre Hand gehoben hatten. Auch Führungspersonen. Und da habe ich gewusst, wir alle sitzen im gleichen Boot. Egal, wie selbstbewusst sich jemand gibt, jeder hat Angst vor Zurückweisung. Das ist einfach eine natürliche Sache in der Evolution. Diese Angst hat uns damals ja auch das Überleben gerettet. Jetzt sind wir zum Glück nicht mehr in der Zeit, wo der Säbelzahntiger uns umbringen kann, wenn wir nicht in einer großen Gruppe uns befinden. Deswegen, das ist ganz normal. Und wenn du weißt, dass dein Gegenüber, was sich vielleicht selbstbewusster verkauft, das gleiche Problem hat, dann ist hier schon der Punkt, wo du sagen kannst, so, zack, ich bin auf Augenhöhe. Egal, wie ich mich fühle, ich bin auf Augenhöhe. Und an alle Männer, die Frauen sich nicht trauen anzusprechen oder Frauen, die sich nicht trauen, einen Mann anzusprechen, das sind auch Menschen. Muss man dazu sagen, es sind keine besonderen Wesen, es sind Menschen, genauso wie du. Und deswegen denke ich immer, ja, was soll denn passieren? Derjenige kann dir sagen, okay, du interessierst mich nicht und geht weiter. Aber so öfter du diese Übung machst, umso selbstbewusster kommst du rüber. Die erste Person wird dich wahrscheinlich abblitzen lassen, weil sie merkt, dass du voller Angst bist. Aber irgendwann bist du so in der Übung, dass ich sage das mal auch bewusst dazu, egal wie du aussiehst, das ist, am Ende zählt die Ausstrahlung. Und Ausstrahlung verdient man sich nur durch die Übung. Und das kann ich wirklich jedem raten. Jeder gute Rhetoriker, jeder Mensch, der, weiß ich nicht, zu einem Frauen- oder Männerheld wird, ist jemand, der musste genauso hart üben. Und jetzt wird man natürlich sagen, ja, es gibt doch ganz hübsche Frauen. Ich sehe doch gar nicht so schön aus wie andere. Denen liegen doch die Männer zu Füßen. Ja, aber dann sicherlich nur wegen sexueller Anziehungskraft und nicht wegen dem Wunsch einer ernsthaften Verbindung. Und ich glaube, das müssen wir alle wirklich wissen. Am Ende die Menschen mit Charisma, die überzeugen, die sind die wahren Führungspersonen und nicht diejenigen, die von Natur aus schön aussehen. Fürs Aussehen kann man nichts. Das weiß ich selber, ich kann auch nichts dafür, so wie ich aussehe. Und ja, hat man vielleicht ein bisschen mehr Mühe, aber ich muss ein bisschen mehr bemühen als Alexander Palke, aber ich krieg's auch hin und schaff's dann auch einigermaßen mit ihm auf Augenhöhe mitzuhalten. Oh Gott, das ist doch schön. Also ich meine, das macht ja auch Spaß, über sich selber lachen zu können, oder Alex?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also um Gottes Willen, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und man sollte immer, das ist auch wichtig, das hat mir auch ich habe ja mal so einen spirituellen Lehrer auch gehabt eine Zeit lang. Auch ein guter Freund von mir gewesen, der mittlerweile verstorben ist. Aber er hat schon immer zu mir gesagt, auch war ich ganz jung noch, sagt er, wenn du auf Menschen zugehst oder mit Menschen sprichst, wichtig ist in der Regel, dass man versucht, wenn man die noch nicht so gut kennt, dann auch mal einen Witz über sich selber zu machen, weil die dann einfach, das entspannt einfach unglaublich. Und wirkt eigentlich auch sympathisch. Also das muss man schon sagen. Also jemand, der über sich selber auch mal lachen kann, und das ist schon toll. Und wenn es nicht auf Kosten anderer ist, dann, dann ist das eigentlich auch immer gut. Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube auch generell so dieses auf Menschen zugehen. Ich finde es spannend, auch was du sagst mit dieser Angst vor Ablehnung, wo da 90% die Hand gehoben haben. Wahrscheinlich waren die anderen 10% wollten es nur nicht zugeben.
So, das glaube ich also, auch.
Denke ich mal.
Das sehe ich genauso. Ja, vielleicht haben die auch zu spät gesehen, dass so viele Leute die Hand heben, weil sie sich nicht getraut haben. Das kann natürlich auch sein. Also ich glaube, wenn wir uns beide so angucken, lieber Alex und ich, wir sind ja beide über 40, wenn man so guckt, wo wir beide 18, 19 waren, da hatten wir auch noch nicht so viel an Erfahrung im Leben. Da waren wir wahrscheinlich auch noch schüchterner als heute. Und man wird mit dem Alter, wird man doch weiser, oder?
Man wird weiser und ich erinnere mich noch dran, dass ich das Lied von Brunner und Brunner, wir sind alle über 40, gehört hatte damals, dass ich immer dachte, das ist ja noch so weit weg. Alt. Ich bin ja noch lange nicht so weit. Ja, genau. Und jetzt bist du selber schon so, und jetzt ist man schon selber fast 5 Jahre über 40. Ich kann es kaum glauben, es ist unfassbar. Aber wir müssen durch, ne?
Es ist beängstigend. Am besten schließen wir an dieser Stelle den Podcast, bevor wir uns hier vor Angst noch in die Hose machen, dass wir beide schon so alt sind. Also wir hoffen, wir konnten euch was mitgeben in diesem Podcast.
Ja, das hoffen wir auch.
Und lieber Alex, danke dir für dieses wirklich super tolle Skript. Ich glaube, es hat vielen Menschen heute, die Augen geöffnet.
Ja, das hoffen wir. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Alles Gute. Tschüss. Ciao.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.